The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, der 24. Juni. Achtung, was wir jetzt hören ist künstliche Intelligenz. Also der falsche Olaf Scholz mit einer verdammt echt klingenden Stimme. Im Video dazu sieht man Scholz nicht kahlköpfig wie in Natura, sondern mit einem blonden Wuschelkopf. Und er berichtet von seinem neuen Leben mit vollem Haar.
Also ich sag mal, man merkt schon die Blicke auf dem Flur im Bundestag. Da wird einem auch gern mal hinterher gepfiffen oder Goldlocke gerufen. Das ist eben das Kreuz, das Menschen mit vollem Haar zu tragen haben. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen.
Wäre nur schön, wenn man unseren Bundeskanzler nicht nur durch den Comedy-Generator schicken würde, sondern vielleicht auch mal durch den Relevanz-Generator. Dann wäre das ganze Sommerinterview gestern Abend in der ARD nicht ganz so nichtssagend ausgefallen. Aus der halben Stunde mit ihm habe ich wenig mitgenommen. Immerhin, er gibt den SPD-Landesverbänden im Osten vor den anstehenden Landtagswahlen freie Hand, wenn es um Koalitionen mit Sarah Wagenknecht geht.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer eine ganz klare Haltung entwickelt, die lautet, was in den Ländern gemacht wird, muss vor Ort beurteilt werden. Und diese Haltung haben wir unverändert. Es gibt eine Sache, über die wir uns überall in Deutschland, in jeder Gemeinde, in jedem Landkreis, in jeder Stadt, in jedem der 16 Länder einig sind. Die AfD ist nicht akzeptabel als Partner, mit denen darf nicht kooperiert werden. Und daneben gibt es Entscheidungen vor Ort.
Zu den teilweise einstelligen Umfragewerten der SPD in den neuen Bundesländern, tja, da wusste er nichts oder eben das Folgende zu berichten.
Da ist was los und ich finde, darf man drum rumreden. Deshalb muss man auch die Fragen, die viele haben und die ich ja auf vielen Bürgergesprächen auch kennenlerne, beantworten und muss sich dran machen.
Tja, da sollte man sich in der Tat mal dran machen. Klingt ja nicht besonders alarmiert. Zumindest glaubt er aber schon zu wissen, gegen wen er auf Seiten der CDU bei der kommenden Bundestagswahl antritt.
Ich glaube übrigens, dass die Sache quasi entschieden ist und der CDU-Vorsitzende auch der Kandidat wird.
Sie haben gesagt, das wäre Ihnen auch recht, ja, dass Friedrich Merz der Kandidat wird. Warum?
Ich glaube, dass man dann weiß, woran man ist mit den Kandidaten und dass es auch etwas ist, was dazu beiträgt, vielleicht noch mal deutlich zu machen, wofür die von mir geführte Regierung steht. Insofern, ich freue mich drauf.
Die Freude dürfte beiderseitig sein. Olaf Scholz ist wie der Rest der Regierung schwer angeschlagen. Wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, für Friedrich Merz ist dieser Mann bei der kommenden Bundestagswahl eine leichte Beute. Praktischerweise war der Friedrich Merz dann auch gleich im Sommerinterview beim ZDF, also am Haussender gegenüber. Das Gebot der Staatsferne wurde hier also zwischen ARD und ZDF mustergültig vorgelebt. Merz gab sich recht markig, so wie man ihn kennt. Wäre Friedrich Merz ein DJ, dann könnte man sagen, er hat gestern Abend einfach seine größten Hits nochmal aufgelegt. Songs, die beim Kernklientel immer funktionieren und die Tanzfläche rocken. Erster Track, schön austeilen gegen die Ampel.
Ich erinnere nur mal daran, es hieß, es sei eine Erneuerungskoalition. So, von Erneuerung ist bei dieser Koalition nichts zu sehen. Das Gegenteil ist richtig.
Dann muss natürlich auch noch der Dauerbrenner aufgelegt werden. Mit uns sind die Staatsfinanzen sicher.
Wir halten die Schuldenbremse des Grundgesetzes für richtig. Es muss Mechanismen geben, dass wir mal mit dem Geld auskommen, das die Steuerzahler in Deutschland bezahlen. Und das sind mittlerweile fast 1 Billion Euro.
Und was Neues, Freches hat er dann auch noch mal ausprobiert, die Wähler der drei Ampelparteien im Osten. Die spricht Friedrich Merz im ZDF direkt an. Nur sie könnten bei den Landtagswahlen Schlimmeres verhindern. Und wie sie das tun? Na, ganz einfach.
Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und in Thüringen, die am 1. September vor der Entscheidung stehen, wen sie wählen sollen, die aber erwägen, die SPD, die FDP oder die Grünen zu wählen, die allesamt einstellig sind und möglicherweise alle drei unter 5% bleiben, kann ich nur bitten, jetzt in dieser Situation die CDU zu wählen, in Brandenburg, aber vor allen Dingen in Thüringen und in Sachsen, damit es nicht zu solchen Konstellationen kommt.
Was dem Mann jetzt noch im Weg steht, ist er selbst, sein fehlender Charme. Er flaumt gerne Moderatorinnen und Moderatoren an, wie gestern Abend wieder.
Macron hat auch damit gedroht, Bodentruppen zu entsenden. Was sagen Sie dazu?
Sie erwarten von mir nicht ernsthaft, dass ich jetzt den französischen Staatspräsidenten öffentlich in irgendeiner Weise bewerte oder gar kritisiere.
Sie sprechen ja oft davon, dass Sie einen Schulterschluss mit Macron fordern.
Ja, aber das mache ich dann nicht im ZDF.
Fazit, diese Sommerinterviews bei ARD und ZDF sind nicht schlimm, nur überflüssig. Der Parteienstaat gibt sich die Ehre, man nimmt sich wichtig, die Akteure giften einander an, alles wie gehabt, alles wie zu erwarten, ein Programm ohne Erkenntnisgewinn. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Wir sprechen über die Gefahren der exzessiven Nutzung digitaler Medien, vor allem auch ihre Wirkung auf junge Menschen.
Die PISA-Leistungen der deutschen Schüler gehen in den Keller, und zwar mit Karacho. Und mich wundert das überhaupt nicht, weil digitale Medien im Unterricht lenken halt nun mal ab.
Außerdem kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt die wichtigsten Termine der Wall Street in dieser neuen Woche. Und wir berichten über ein unbekanntes Flugobjekt, das in Florida eingeschlagen ist und für Aufregung sorgt. Und außerdem schauen wir mit großer Skepsis auf eine neue Trendsportart, auf das Wein-Yoga. Das Leben im digitalen Zeitalter, ein ständiges Surren und Summen von Bildschirmen. Arbeit, Freundschaft, Freizeit, alles spielt sich zunehmend online ab. Heutzutage ganz normal. Doch diese schöne neue digitale Welt hat selbstverständlich auch ihre Schattenseiten. Und über die sprechen wir heute Morgen. Die jüngste PISA-Studie war schon mal ein Alarmruf in dieser Angelegenheit. Kreatives Denken sei bei Schülern und Schülerinnen in Deutschland auf dem Rückzug, heißt es da. Und warum eigentlich? Darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler, also einem Gehirnforscher, Psychiater ist er außerdem, mit Professor Dr. Manfred Spitzer gesprochen. Er warnt schon seit Jahren vor den Gefahren eines übermäßigen und stumpfsinnigen Medienkonsums, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, deren Gehirne noch in der Entwicklung sind. Heute werden seine Aussagen hochwissenschaftlich gestützt, immer wieder durch neue Studien, zuletzt in der vergangenen Woche. Vor über 10 Jahren wurde er dafür noch scharf angegriffen, auch von Sascha Lobo bei Anne Will.
Das, was er da gerade von sich gegeben hat und auch das Oeuvre, was ich von ihm in den Medien beobachten habe dürfen, das halte ich eben für Panikmache. Und ich halte es für eine Art von Panikmache, die kontraproduktiv ist, weil die Angst, die da ausgelöst wird, dazu führt, dass wir uns weniger damit beschäftigen. Das ist eine Form von Dämonisierung, die nicht dazu führt, dass wir das verstehen und informierte Entscheidungen treffen können, sondern dass wir denken, oh, das ist alles ganz schlimm, das muss man am besten verbieten.
Dort, wo digitale Helfer wie ChatGPT übernehmen, da verkümmert das Gehirn und es droht digitale Demenz. Ein Krankheitsbild, dem wir und die heranwachsenden Generationen wirklich nun nicht erliegen möchten. Was genau es mit dieser digitalen Demenz auf sich hat, das bespreche ich jetzt mit Professor Spitzer. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Dr. Manfred Spitzer.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wahrscheinlich sind Sie sogar Professor.
Professor, Doktor, Doktor.
Ganz toll. Und zwar für die Fächer Psychiatrie und Gehirnforschung.
Ja, so kann man sagen.
Und Sie leiten auch nach wie vor eine Klinik, eine psychiatrische Universitätsklinik. Begegnet Ihnen da das Thema, über das wir sprechen wollen, die digitale Demenz, also die Erkrankung sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Handy- und Computersucht, begegnet Ihnen die dort als Krankheitsbild?
Also wir haben tatsächlich immer wieder mal Fälle von, ich bin ja Erwachsenenpsychiater, deswegen müssen die über 18 sein, Fälle von Menschen, die durch meistens ja, meistens Männer, die durch digitale Medien tatsächlich an den Rand gekommen sind, keinen Beruf mehr haben, keine Wohnung mehr haben, keinen Freundeskreis mehr haben, weil sie tatsächlich außer Computerspiele nichts mehr gemacht haben. Das gibt's. Und wir haben mittlerweile immer mehr Patientinnen, die einsam sind, die eine Angststörung haben, depressiv sind und die 10 Stunden am Tag in Social Media verbringen. Das gibt's tatsächlich auch.
Beschreiben Sie nochmal das Krankheitsbild der digitalen Demenz, also sagen wir mal der Beschädigung unseres Gehirns, unseres Lebens am Ende durch die übermäßige Benutzung digitaler Endgeräte, ob Computer, Smartphone oder Tablet. Beschreiben Sie nochmal die Symptome.
Also wenn ich von digitaler Demenz rede, dann meine ich ja nur die Auswirkungen der Nutzung oder übermäßige Nutzung digitaler Medien auf unsere geistige Leistungsfähigkeit. Und im Grunde ist der Gedanke ganz einfach. Unser Gehirn entwickelt sich und wenn Sie zum Beispiel, nehmen Sie die Sprache, wenn niemand mit Ihnen spricht, dann haben Sie zwar Sprachzentren im Kopf, aber die würden keine Sprache können. Wir sind beide in Deutschland aufgewachsen, haben Deutsch gelernt. Wären wir in China aufgewachsen, dann hätten wir Chinesisch gelernt. Hätten die gleichen Sprachzentren, aber die hätten dann andere Synapsen, nämlich die, die man für Chinesisch braucht. Wenn man nun doppelt aufwächst, also zweisprachig, hat man natürlich mehr Synapsen in den Sprachzentren für beide Sprachen, weswegen man tatsächlich dann auch auftrainiertere Sprachzentren hat, was insgesamt dazu führt, dass man im Alter tatsächlich vor Demenz ein Stück weit geschützt ist, weil besser trainiertes Hirn schützt vor geistigem Verfall, wenn Nervenzellen kaputt gehen. Und Nervenzellen gehen leider allein durch Altwerden kaputt und dann gibt's noch dutzendweise Krankheiten.
Aber wir haben ja auch Milliarden davon. Das habe ich Ihrem Buch entnommen, Milliarden. Dass das Kaputtgehen gar nicht so das Problem ist, weil wir Milliarden haben.
Richtig, wir haben Milliarden von Nervenzellen und Millionen Milliarden Synapsen. Das ist völlig richtig. Trotzdem, wenn da viel kaputt geht, dann merkt man das irgendwann mal und die Umwelt merkt es auch. Und wenn der Geist bergab geht, dann spricht man irgendwann mal von Demenz. Das heißt nämlich nichts anderes, nur auf Lateinisch, de herab, mens Geist.
Der Abstieg des Geistes.
Der Abstieg des Geistes. Und mein Argument ist, wenn der Geist nicht so hochgekommen ist, wegen mangelnder Bildung, also mangelndem Training in den ersten 2 Lebensjahrzehnten, wo sich der Geist erst entwickelt, dann steigt er halt von einem niederen Punkt ab, als wenn er ganz hochgekommen wäre. In Österreich, da sage ich immer, dem Bergvolk der Österreicher muss ich nicht erzählen, dass ein Abstieg länger dauert, wenn ich höher anfange. Und je höher der ist, desto länger dauert der Abstieg. Und genau das ist das Argument gewesen vor 10 Jahren in meinem Buch Digitale Demenz.
Damals wurden Sie angefeindet, auch angeschrien. In den Talkshows war der Teufel los, wenn der Professor Manfred Spitzer da auftauchte. Da kam Stimmung in die Bude und zwar gegen Sie.
Ja, das war damals so. Es war natürlich ein, ich sag mal, damals eigenartiger Gedanke, dass digitale Medien dement machen würden. Bis heute heißt es ja, digital macht schlau. Das stimmt aber einfach nicht. Also ich kann mit digitalen Medien super gut arbeiten. Mein Gehirn ist ohne die Dinge aufgewachsen, ist gut trainiert und man kommt dann rascher an Informationen, die man braucht, um sich mit Neuem zu beschäftigen, als über Bücher oder andere Dinge. Das ist klar. Aber wenn die Gehirnentwicklung durch digitale Medien beeinträchtigt wird, und das ist mittlerweile nachweislich der Fall, dann ist ganz klar, dass daraus mehr Demenz im Alter folgt.
Sie benutzen den Begriff Demenz ja trotzdem nicht nur im Sinne dieses, so wie wir es kennen, dass die Gedächtnisfähigkeit und die Funktionsfähigkeit, vor allem das Kurzzeitgedächtnis.
Doch, genau so. Ich meine es genau so.
Sie meinen es nur so, ich habe es umfassender verstanden, wissen Sie?
Demenz ist umfassend. Also wenn Sie geistig absteigen, dann geht alles Mögliche kaputt, dann sind am Ende Sie nicht mehr da, das ist ja das Schlimme. Also Alzheimer ist ein umfassender geistiger Verfall, bis hin zur Persönlichkeit, nicht nur das Gedächtnis und die Sprachfähigkeit und vieles andere mehr. Es ist genauso umfassend, wie bei einer Demenz es eben umfassend ist.
Weil unsere Festplatte quasi gelöscht wird.
Die zerfällt, die wird zerfressen, wenn man so will, die verrostet, so würde ich es eher nennen.
Und damit also, ist auch ein Stück unseres Menschseins, dass wir ja sozusagen unserem Geist und seiner Steuerung unseres Körpers durch den Geist verdanken, ein Teil unseres Menschseins verschwindet wieder im Nebel.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich das noch sagen kann, was ich in dem Buch eben noch gar nicht beschrieben habe, sind die vielen anderen Auswirkungen. Also ich sage mal ein Beispiel. Es ist erst seit knapp 10 Jahren so richtig klar geworden, dass die Nutzung digitaler Medien gerade in Kindheit und Jugend auch zu mehr Erblindung im Alter führt. Schlichtweg, weil die Augen kurzsichtig werden und die werden deswegen kurzsichtig, weil man in die Nähe guckt. Und das wissen wir. Die Ophthalmologen sprechen so seit 5 Jahren von Myopia Pandemic. Also von einer Myopie-Pandemie, weil schon über 1 Milliarde Menschen weltweit erkrankt sind, weil sie zu viel in die Nähe gucken durch zu viel Bildschirme. Und das wird uns sowas von auf die Füße fallen.
Bei den Augen, das leuchtet mir sofort ein. Beschreiben Sie nochmal die anderen Wirkungen des Handys und des Smartphones. Warum löst es diese Prozesse aus? Ist das was Neurologisches oder ist das einfach, weil wir die Zeit, die wir davor daddeln, passiv sind und nicht selber sozusagen unser Gehirn trainieren, weil wir uns berauschen und berieseln lassen? Wie Neil Postman damals schrieb, wir amüsieren uns zu Tode. Der kannte zwar nur das Fernsehen, noch nicht das Internet, aber ist es dieses Phänomen des sich zu Tode amüsierens?
Das Hirn ändert sich mit seiner Benutzung. Das heißt, wenn wir dauernd 10 Sekunden Dinge wahrnehmen und uns mit 10 Sekunden Gedanken zufrieden geben, dann lernen wir nicht mehr, einen längeren Zeitraum gedankenlich zu überbrücken. Und dieses gedankliche Überbrücken von längeren Zeitraum, das nennt man auch tief und engagiert Nachdenken. Und wenn man sich das abtrainiert, was wir am Smartphone flächendeckend tun, wenn wir es 10 Stunden am Tag benutzen, was viele junge Menschen heute tun, dann
auch
haben
wenn
wir
ich lese, ich lese zum Beispiel viel über das Smartphone, auch Bücher tatsächlich, bin ich da auch schon betroffen?
Nö, also ich arbeite ganz viel am Bildschirm, aber ich produziere Texte oder analysiere Daten oder was auch immer. Das heißt, für mich ist dann eben dieses digitale Medium ein Werkzeug, mit dem ich besser denken kann und effektiver gedankliche Arbeit machen kann. Ich werde manchmal gefragt, kann ich denn, weil ich den ganzen Tag am Computer sitze, jetzt digitale Demenz als Berufskrankheit anerkennen lassen? Sag ich, nein, nein, wenn Sie Ihre Arbeit am PC schneller machen können, dann arbeiten sie ja und gebrauchen ihr Gehirn. Das ist also keine Berufskrankheit und das schadet auch nicht. Aber die Zeit verdaddeln, also mal ganz platt gesagt, schadet ihrem Gehirn.
Und das, zwar, was wir in den Kinderzimmern beobachten.
Exakt das. Und das schadet dem Gehirn und zwar nachweislich, da finden Verdrahtungsprozesse nicht mehr statt, die sonst stattfinden würden.
Auch draußen, wenn wir draußen gespielt haben, früher in der Kindheit,
da
hat sich was verdrahtet.
Da hat sich was verdrahtet, exakt. Und wenn wir stattdessen ein buntes Tablet mit einer lauten Tonspur verarbeiten, dann passiert diese Verdrahtung nicht.
Nochmal, TikTok gucken, Reels gucken, da passiert
ja
nichts. Sagen
da passiert Sie viel weniger. Und nochmal, das ist nachgewiesen, das sage ich nicht so, dazu gibt es gute Studien. Und genau weil das so ist, hat es am Ende, wie Sie sagen würden, neurologische Konsequenzen. Ich sage, das ist völlig trivial, das Hirn ändert sich mit seiner Benutzung und wenn Sie es zum Daddeln benutzen, kriegen Sie ein Daddelhirn, das zu nicht mehr viel anderem fähig ist.
Das heißt aber auch, das Smartphone selber ist nicht das teuflische Instrument.
Natürlich nicht. Aber wissen Sie, wenn die Kinder ein Smartphone haben, dann gehen sie halt damit in der Weise um, wie sie umgehen. Warum? Weil die Software für die Smartphone-Bundesfunk, das sind ja, ich sag mal, Apple, Google, Amazon, Microsoft und Facebook und die wollen Geld verdienen. Und die monetarisieren die Zeit der Jugendlichen, indem sie die Jugendlichen wirklich 10 Stunden am Tag vor ihr Smartphone kleben, durch geschickte Programmierung der Software, Social Media zum Beispiel. Erst das Zusammenwirken von einem internetfähigen Hochleistungscomputer in der Hosentasche plus Facebook und anderes und jetzt TikTok. Dieses Zusammenwirken ist so brisant und dann auch noch 10 Stunden am Tag. Das macht uns kaputt.
Das macht kaputt, wobei ich gleichzeitig auch feststellen muss, dass viele Jüngere auch durch die Tutorials dort und durch eine Aktivierung tatsächlich. Also es gibt ja schon auch Internetplattformen, die versuchen, aus der Passivität des Nur-Guckens und Nur-Klickens rauszukommen und Wissensvermittlung und auch Wissensspiele und Ähnliches zu veranstalten. Würden Sie sagen, da gibt es einen Unterschied bei den Angeboten?
Ja, natürlich. Ich sag halt, es ist die Dosis und es ist das, was unterm Strich hinten rauskommt. Das ist das, was mich interessiert. Und wenn man einfach guckt, also die PISA-Leistungen der deutschen Schüler gehen in den Keller und zwar mit Karacho. Und mich wundert das überhaupt nicht, weil digitale Medien im Unterricht lenken halt nun mal ab. Und wenn man dauernd abgelenkt ist, dann lernt man weniger. Und deswegen können die Schüler heute weniger als vor 20 Jahren. Das sagt ihnen jeder Lehrer.
Geben Sie uns zum Schluss noch ein Gefühl von Hoffnung, dass wir nicht verloren sind als Gesellschaft, trotz dieser neuen Techniken, trotz dieser neuen Industrien, die das ja auch uns in die Kinderzimmer, in die Wohnzimmer, in die Betriebe reinschieben. Gibt es ein Zeichen von Hoffnung?
Ich glaube, wir müssen die Dauerberieselung durch die großen genannten Firmen versuchen einzudämmen. Denn die wollen Geld verdienen und denen ist die Gesundheit und die Bildung unserer nächsten Generation völlig egal.
Das heißt, diese Firmen auch limitieren, vielleicht auch zerschlagen?
Zerschlagen ist vielleicht das Falsche, aber also deren Einfluss auf unsere nächste Generation, der definitiv ganz negativ ist, minimieren, das sollten wir. Definitiv.
Herr Spitzer, danach kann nichts mehr kommen. Klartext hier im Gespräch. Vielen Dank für diesen Austausch.
Gerne.
Das Gespräch in voller Länge haben die Pioneers unter Ihnen schon am Wochenende hören können. Wenn Sie jetzt noch mal reinhören möchten, was ich wirklich dringend empfehlen kann, allen Lehrern, Eltern, aber eben auch denen, um die es ja eigentlich geht, den Schülern und Studenten, dann nehmen Sie sich die Zeit und engagieren sich bei The Pioneer. Guter Journalismus ist für umsonst nicht zu haben. Heute Morgen auf ein Wort, liebe Studentinnen und Studenten. Ich möchte euch nämlich auf die Pioneer Goes Campus Initiative aufmerksam machen. Wir suchen Studierende, die an den Universitäten Lust auf Journalismus haben, die vielleicht schon engagiert sind und die als Botschafter für unseren unabhängigen und werbefreien Journalismus sich an der Uni einbringen möchten. Interessiert? Gibt auch Geld dafür, gibt auch jede Menge Möglichkeiten, mit der Redaktion von The Pioneer in Berlin zu kooperieren. Schaut euch das Ganze doch mal an auf der Campus Pioneer Webseite. Die findet ihr nämlich in den Shownotes dieses Podcasts. Und einige von denen, die sich heute oder morgen melden, sind beim Pioneer Sommerfest im Juli auf der Pioneer One auf jeden Fall dabei.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da sorgt das Gespräch zwischen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und unserer Kollegin Alef Doğan für Gesprächsstoff. Im Pioneer-Podcast, der achte Tag, haben die beiden nämlich Klartext gesprochen zum Thema Druck. Druck im Job, Druck auch im Amt des Generalsekretärs, der von außen betrachtet gerade für den Niedergang der Partei verantwortlich gemacht wird und sich auf jeden Fall dagegen stemmen muss. Kühnert hat verraten, wie dieser Druck ihn dazu gebracht hat, seit mehr als einem Jahr abstinent zu leben.
Haben Sie das Gefühl, dass dieser Druck Sie verändert hat?
Bestimmt ist das so. Also es ist sicherlich ein gewisser Grad an Lockerheit verloren gegangen mit der Zeit. Und
können
mehr
Sie das mit Beispielen konkretisieren?
Ich kann es eigentlich nur anekdotisch übersetzen.
Ja, gerne.
Ich habe vor über einem Jahr aufgehört, Alkohol zu trinken. Mhm. Was ganz viele Gründe hat, irgendwelche wissenschaftlichen Artikel, die man liest über Wirkung und so weiter und so fort, egal. Aber es ist eben auch immer häufiger so gewesen, als ich noch JUSO-Vorsitzender war und eben politisch geprägt aus einem Jugendverband, mit allem, was zu einem Jugendverband dazugehört, war der späte Abend ein ganz wichtiger Teil meiner politischen Arbeit. Das Bier danach gehörte dazu. Wenn man dann aber später reinrutscht in diese professionell politische Sphäre, als Abgeordneter mit einer Parteizentrale und so weiter, merkt man eben auch, man muss auch gut haushalten mit seinen eigenen Kräften. Der Tag beginnt immer früher, in den man einsteigt und in dem Leistungsfähigkeit von einem erwartet wird. Und dann ist es irgendwann auch eine Frage der Vernunft tatsächlich geworden, zu sagen, das bisschen Schlaf, was ich habe, das muss gesund und tief sein. Und das geht nun mal wissenschaftlich betrachtet nicht gut dann, wenn noch Alkohol mit im Spiel ist. Und dann nimmt man das raus.
Alef hat natürlich auch noch nach den Europawahlen gefragt, was macht es mit einem, wenn man für den Wahlkampf einer Partei verantwortlich ist und das schlechteste Ergebnis aller Zeiten einfährt.
Was haben Sie gespürt, als Sie dieses Ergebnis zum ersten Mal gesehen haben, als Sie die Zahlen, die Ziffern sozusagen vor Augen hatten in Bezug auf Ihre Partei, aber auch ganz speziell in Bezug auf sich selbst und auf die Berufsbezeichnung des Generalsekretärs, der eben in erster Linie auch für Wahlkämpfe zuständig ist?
Ganz unmittelbar erstmal eine gewisse Leere, weil völlig egal, wie gut oder schlecht die Kampagne war, ist es einfach so, man steckt so viele Monate Arbeit da rein, auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, und dann kommt ein Ergebnis raus, wo man am Ende zum Teil auch sich einfach denkt, wenn wir einfach alle jetzt 6 Monate in Urlaub gefahren wären, was wäre dann eigentlich für ein Ergebnis bei rausgekommen?
Das komplette Gespräch zwischen Kevin Kühnert und Alef Doğan gibt's auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da liegt wieder eine spannende Börsenwoche vor uns. Und warum das so ist, das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor, genau diese Woche gibt es nämlich wieder neue Daten, die Aufschluss darüber geben, wie es so um die Inflation steht und den Anlegern wieder neue Impulse für Spekulationen geben, wie es wohl in Sachen Zinsen weitergeht. Am Freitag gibt es neue Daten zu den Konsumentenausgaben und da schaut die Notenbank ja ganz genau hin bei ihren Zinsentscheiden. Experten glauben, dass der sogenannte PCE-Index um 2,6% auf Jahressicht gestiegen ist. Das wäre ein Rückgang bzw. eine Verlangsamung und gute Nachrichten im ganzen Inflationsnarrativ. Was es außerdem diese Woche gibt, am Donnerstag nämlich, sind die BIP-Daten fürs erste Quartal. Das ist jetzt bereits die zweite Schätzung und wenn die auch wieder so ausfällt wie die erste, dann zeigt sich doch eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft, was zwar grundsätzlich nicht so toll ist, aber mit Blick auf die Zinssenkungsfantasien der Anleger wieder Grund zur Freude. Abgesehen davon gibt es noch Quartalszahlen und zwar von Carnival und FedEx am Dienstag, Levi Strauss und Micron am Mittwoch und Nike und Walgreens am Donnerstag.
Und dann, Anne, wird's doch bestimmt spannend, ob die Gewinnmitnahmen bei Nvidia weitergehen oder ob der Kurs nicht doch wieder steigt. Ich habe in deinem Podcast, in deinem Investment Briefing am Wochenende aufmerksam zugehört und deine Skepsis ganz genau gespürt. Aber denkst du wirklich, das war's schon?
Ja, also Nvidia ist schon echt ein spannender Kandidat. Das spricht natürlich vieles dafür, dass die Nvidia-Aktie noch weiter steigt. Allen voran einfach die FOMO der Anleger, also die Angst, was zu verpassen, wenn man nicht investiert. Und klar ist Nvidia nach wie vor Weltklasse und einfach Marktführer im ganzen KI-Boom. Letzte Woche wurde es auch zwischenzeitlich zum wertvollsten Unternehmen an der Börse und überholte Apple und Microsoft. Am Donnerstag und Freitag gab es dann aber doch einige Gewinnmitnahmen und einige Analysten waren jetzt, dass vielleicht jetzt die größere Korrektur anstehen könnte. Ich halte das auch für möglich. Aus rein technischer Sicht ist die Aktie nämlich auch zum ersten Mal seit Monaten wieder unter eine wichtige Schwelle gefallen. Aber egal was kommt, man sollte mit der Nvidia-Aktie einfach eine gute Strategie haben. Und zwar für beide Fälle. Für weiter steigende Kurse und eine Absicherung für einen Crash. Wie ich das konkret mache und welche Argumente für die jeweiligen Szenarien sprechen, dazu unbedingt die neue Investment Briefing Podcast-Folge anhören.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man Gefahren ausgesetzt ist, auf die man in seinen kühnsten oder auch schlimmsten Träumen nicht kommen würde.
A mysterious object falls from the sky. You can hear the impact when it crashes into a home.
Das war das Geräusch der Überwachungskamera eines Wohnhauses in Naples in Florida. Denn dort krachte, und zwar am helllichten Tag, ein mysteriöser Gegenstand. Erst durchs Dach, durchschlug dann auch noch die Decke des Wohnbereichs und blieb schließlich im Fußbodenparkett einfach stecken.
So what was it? Turns out it was space junk from the International Space Station.
Weltraummüll von der internationalen Raumstation ISS in rund 400 Kilometer Höhe hatte sich ein fast 1 Kilogramm schwerer Eisenzylinder gelöst und ist bei Familie Otero einfach ins Wohnzimmer geknallt. Zu groß und zu schwer, um beim Eintritt in die Erdatmosphäre einfach zu verglühen. Vater und Mutter waren arbeiten, aber der Sohn, der befand sich im Nebenraum.
I didn't believe it. I really did. I thought it was going to be from an airplane. You know, something from space would have never crossed my mind.
Niemals hätte er sich vorstellen können, dass etwas aus dem Weltraum bei ihm ins Haus einschlägt, sagt er hier im Interview. Er blieb zumindest körperlich glücklicherweise unverletzt. Nachdem jetzt die NASA nach eingehender Prüfung im Kennedy Space Center eingeräumt hat, dass der Zylinder wirklich von ihnen auf der ISS verbaut wurde, da hat sich die Familie entschieden, gegen die US-Raumfahrtbehörde zu klagen. Wegen der Schäden am Haus und wegen mentaler und emotionaler Schäden des Sohnes will man $80.000. Das zu erwartende Urteil könnte dann ein Präzedenzfall für irdische Schäden durch Weltraummüll werden. Wir lernen, nicht alles Gute kommt von oben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man Yoga machen kann und sich dabei auch noch einen zwitschert. In Deutschland ist ein Fitnesstrend aus den USA angekommen, der auf jeden Fall schon mal nichts für Kevin Kühnert ist. Wein-Yoga nämlich.
Wir wissen, Wein macht die Zunge locker, den Körper locker und wir denken nicht mehr so feste darüber nach. Wir lassen es mal fließen.
Sagt hier die Yoga-Lehrerin Elena Kuhlmann, gegenüber dem ZDF. Im Prinzip funktioniert Wein-Yoga so, wie der Name schon sagt. Man macht die klassischen Yoga-Übungen, nur zwischendurch gibt's ein Glas Riesling oder Chianti in die Hand. Zwischendurch darf auch gerne getrunken werden.
Das soll vielleicht helfen, einfach auch nochmal anders mit dem Wein umzugehen, anders in seinen Körper weicher reinzufühlen.
Als Erfinderin dieser Sportart, nennen wir es mal Sportart, gilt die amerikanische Yoga-Lehrerin Ellie Walker. Sie kam darauf, weil einmal einer ihrer körperlich leicht angerosteten Schüler bei einer Dehnübung sagte, Zitat, er könne seine Zehen aus dem Stand nur berühren, wenn er betrunken ist. Also integrierte die brave Yoga-Lehrerin fortan Alkohol in ihre Yogastunde.
Hello, drunk yogis, and welcome to your very first at-home drunk yoga practice. This is your happy hour. Cool. Let's get this yoga party started.
Mittlerweile hat sie sogar ein Buch geschrieben, Drunk Yoga, 50 Übungen mit dem Weinglas in der Hand.
Open your eyes and cheers.
Fehlt nur noch die Begleitmusik zu der sportlich doch etwas fragwürdigen Innovation aus den USA. Ich empfehle diesen Sound hier von UB40 und vielleicht, aber nur für Fortgeschrittene, kann man dann irgendwann auch einfach das Yoga weglassen. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen humorvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.